Ja, ihr lieben Geschwister, für den Abschluss unserer Endzeitkonferenz sind mir zwei Bibelworte wichtig geworden aus dem ersten Johannesbrief. Die will ich am Anfang mit uns lesen und da wollen wir uns dann auch etwas drüber Gedanken machen. Und das erste solche Wort ist in 1. Johannes 4. Ich lese mal den ganzen Abschnitt ab Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ist doch wunderbar. Auf der einen Seite sehen wir hier wirklich die Gefahren der Endzeit aufgezeichnet. Letztlich Gefahren eben von betrügerischen Geistern, von Finsternismächten, die viel stärker und größer und listiger sind als wir Menschen. Ja, als Menschen mit Fleisch und Blut haben wir keine Chance, weder in der Endzeit noch gegen den Satan. Aber das Wunderbare ist, dass wir dem Herrn Jesus gehören und dass der Herr Jesus in uns wohnt. Und das wird hier gesagt, dass wir, die Kinder Gottes, die aus Gott gezeugt sind, dass sie die Menschen der Finsternis, der Gottlosigkeit, die Verführer, die Diener des Teufels überwunden haben. Nicht, dass wir sie überwinden, sondern dass wir sie überwunden haben, steht da. Das ist schon vollbracht, passiert. Das ist eine Stellung, die wir haben. Und das deshalb, weil der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Ist es nicht wunderbar? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und mir ist es wichtig, dass wir am Ende dieser Botschaften, die sicher für manche auch etwas bedrückend waren, schwierig waren, dass wir noch einmal unseren Blick auf den Herrn Jesus richten als den großen Überwinder. Nicht unser Glaube an und für sich wäre der Sieg, der die Welt überwunden hat, sondern so ist es gemeint, der Glaube an den Überwinder, an den Sieger Jesus Christus, das ist der Sieg, durch den wir die Welt, die endzeitlichen Bedrängnisse überwinden, und zwar nicht nur knapp und ein bisschen, sondern weit. Und da wollen wir uns heute Morgen drüber anhand von Gottes Wort Gedanken machen. Ich lese noch einmal die zwei Verse aus dem 1. Johannes 5, die auch das Thema direkt berühren, das wir heute für diese Predigt gestellt haben. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist oder gezeugt ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja. Wie überwinden wir? Durch Glauben. Wer hat überwunden? Der Herr Jesus. Und das sind diese Zusammenhänge, die wir einfach nochmal betrachten wollen. Wie gesagt, es ist klar, wenn wir etwas genauer uns mit dem Thema Endzeit auseinandersetzen, dann befassen wir uns eigentlich auch damit, dass das Böse in den letzten Tagen überhand nimmt. Ja, in verschiedener Weise. In der Welt nimmt das Böse überhand, da haben wir was davon gehört. In der Christenheit nimmt das Böse überhand, auch davon haben wir einiges gehört. Und wie gesagt, wenn wir nicht im Glauben gegründet sind, dann kann uns das erstmal bedrücken und irgendwo aus der Fassung bringen. Und dabei ist es doch aber so, ein Trost ist ja, das ist ja alles in Gottes Wort vorhergesagt. Ja, das sind ja keine Entwicklungen, die uns jetzt überraschend treffen und wo wir sagen, als gläubiger Christ hätte ich nie gedacht, dass sowas passieren kann. Wie kann Gott sowas zulassen? Nun, Gott hat einen Plan dafür, wenn er es uns schon ankündigt, dass es so ist. Also das ist nicht Gott irgendwie entglitten, das ist uns, denke ich, allen klar, ja, sondern es gibt einen Plan Gottes und nach diesem Plan muss in der letzten Zeit das Böse ausreifen. Es ist wichtig, dass wir lernen als Kinder Gottes, die Gedanken unseres himmlischen Vaters zu verstehen. Und dann werden wir auch verstehen, da ist Gott nichts außer Kontrolle geraten. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das der Teufel uns gerne einflößen möchte. Er ist übermächtig und Gott hat irgendwie da gar nicht mehr die Möglichkeit, die Seinen zu schützen. Irgendwie kommt alles ganz bedrohlich daher. Und das ist falsch, das ist ein falscher Eindruck. Tatsache ist, dass unser Gott und Vater, der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er herrscht über allem, und zwar immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit, herrscht Gott als König. Glauben wir das? Das glauben wir. Ja? Dass Gott gerade für diese Zeit, also eigentlich die ganze Zeit des Menschen, dass er das Böse hat regieren lassen in gewisser Weise und ihm Raum gewährt hat, das ist sein Plan. Das ist nicht, dass der Mensch oder dass der Satan Gott irgendetwas abgerungen hätte oder Gott in irgendeiner Weise hätte überwinden können, um Böses zu tun. Unmöglich. Sondern es war Gottes Ratschluss und Plan, dem Bösen ein Stück weit Lauf zu gewähren, damit seine Gnade verherrlicht wird. Das verstehen wir nicht ganz. Ja, in Römer 11 sagt der Apostel Paulus, dass Gott in seinen Gerichten und in seinen Ratschlüssen unfassbar ist für uns Menschen. Aber er ist gerecht, er ist heilig, er ist die Liebe und er ist auch der Allherrscher. Ja, nichts kann geschehen, was in dieser Endzeit nicht von Gott ein Stück zugelassen wäre und was nicht auch Gottes Ratschlüssen im Letzten dienen muss. Weil Gott verherrlicht sich und Gott kommt zum Ziel, auch durch das Toben der Völker, durch das Wirken der Gottlosen und Verführer und auch durch das Toben des Satans. Es kann Gott nichts in seinem Plan in irgendeiner Weise erschüttern. Und wir lesen, und das ist eine große Beruhigung in der Offenbarung, es wird, wenn die Zeit gekommen ist, dieser mächtige Fürst der Welt durch einen ganz einfachen Befehl, durch einen einzigen Engel, da braucht es gar nicht viele, wird gebunden, in den Abgrund geworfen, ist ausgeschaltet. Ja? Ist doch herrlich. Das zeigt uns, Gott ist allmächtig und der Satan ist ein Geschöpf, das in keinster Weise allmächtig ist. Ja? Und das müssen wir wissen. Gott hat einen Plan, wenn er das Böse ausreifen lässt. Und deswegen auch der Abfall in der Christenheit, das kann uns belasten, aber es ist vorhergesagt und es muss so kommen, weil das Gericht Gottes wird kommen, der Tag des Herrn wird kommen. Er kommt aber erst, wenn das Maß der Bosheit erfüllt ist. Ja? Und deswegen erleben wir, wie das Böse immer weiter zunimmt und fühlen uns vielleicht da machtlos. Aber wir müssen wissen, Gott sieht es alles, er wartet, er lacht über die Gottlosen, Psalm 2. Und er weiß, dass sein Tag kommt, wo er mit all diesem Bösen abrechnen wird. Und dann werden die triumphieren und sich freuen können, die als Glaubende heute bedrückt und bedrängt werden. 2. Thessalonicher 1. Heute werdet ihr bedrückt und bedrängt und sie triumphieren. Aber es kommt der Tag, wenn Christus Gericht üben wird, da wird es genau umgekehrt sein. Dann seid ihr die, die triumphieren und sich freuen dürfen und die Gottlosen werden bedrückt und bedrängt. Deswegen darf das heute alles noch seinen Lauf nehmen, aber es ist alles unter der Kontrolle unseres Gottes. Ja, das ist wichtig. Gott ist allmächtig. Unser Gott ist allmächtig. Ja? Psalm 46. Er ist unser Schutz. Und dann kann all das Böse den wahren Kindern Gottes nichts anhaben. Das ist wunderbar zu wissen. Endzeit, das klingt immer so bedrohlich. Und manche Christen versuchen sich eher drumherum zu drücken, sich mit den Problemen und Herausforderungen der Endzeit zu beschäftigen. Das ist aber nicht die Lösung. Wir müssen ein Stück weit Bescheid wissen über diese Entwicklungen und müssen gewarnt sein und müssen auch in der Lage sein, andere noch zu warnen. Aber der Begriff Endzeit an sich hat einen ganz großen Trost in sich. Ja? Was ist denn das Ende der Weltzeit, von dem der Herr Jesus gesprochen hat? Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Was ist das Ziel der Geschichte? Der Antichrist? Nee, niemals. Das ist nur eine vorübergehende Episode. Die letzte Aufbäumung des gottlosen, sündigen Menschen. Und es wird Da wird noch nicht mal ein Engel gebraucht. Er wird vernichtet werden durch den Hauch des Mundes von dem Herrn Jesus, dem Allmächtigen. So mächtig ist unser Herr und so machtlos ist der Antichrist. Ja? Also Tatsache ist, das Ziel der Weltgeschichte, das Ende der Zeiten, worauf alles hinläuft, über die Jahrtausende, es ist der Herr Jesus, es ist der Messias, es ist der König der Könige und der Herr aller Herren, der offenbar werden wird in Macht und Herrlichkeit. Das ist das Ziel von Gottes Weltgeschichte. Und um ihn offenbar zu machen, lässt er all das Böse und Perverse zu, damit seine Herrlichkeit umso größer wird, damit sein Gericht vollkommen wird, und auch seine Gnade. Ja? Und das müssen wir wissen. Das Ende aller Wege Gottes in dieser jetzigen Weltzeit, das Ende ist Jesus Christus, der Richter und der König des Friedens. Er kommt zuerst als Richter. Das muss sein. Es muss das Böse gerichtet werden. Und dann werden die Gottlosen zittern und fliehen und werden keine Zuflucht finden. Ja? Das, der Zorn des Lammes, wenn das kommt, dann gibt es keine Rettung mehr für die Gottlosen. Ja? Aber wir, die wir dem Lamm nachgefolgt sind, schon jetzt unter Bedrängnissen und Anfechtungen, wir werden dann an der Seite des Königs und des Siegers triumphieren und werden mitregieren dürfen. Das erklärt übrigens, warum wir auch hier unten durch müssen, durch viele Leiden und Bedrängnisse, weil Gott uns zubereitet, damit wir einmal mit Christus regieren. Ja? Und Gott hat Josef zubereitet, damit er regieren kann. Gott hat sogar seinen Sohn durch viele Demütigungen und Leiden geschickt und er wird regieren. Und wir müssen auch unten durch. Wir müssen auch durch manche Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Das sind auch Gottes Wege. Wir verstehen sie vielleicht nicht, aber sie sind gute und herrliche Wege. Das dürfen wir wissen. Ja? Von daher gesehen ist die Endzeit eigentlich auch die Zeit, wo wir uns freuen dürfen. Bald wird der Herr Jesus Christus König sein. Bald wird wirklich Friede und Gerechtigkeit auf Erden regieren. Das, was die Menschen in ihrer Verblendung niemals zustande bringen, was die UNO auf ihre Fahnen geschrieben hat, und sie wird nur lauter Unfrieden und Ungerechtigkeit produzieren, weil ohne Gott und ohne Christus gibt es weder Frieden noch Gerechtigkeit, weder Heil noch Glück für die Menschen. Das will der sündige Mensch in seinem Stolz nicht eingestehen. Ja? Aber er wird es noch lernen müssen. Also wir sind auf der Seite des Siegers. Der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wir gehören dem Sieger an, der die Welt bereits überwunden hat. Wie hat der Herr Jesus die Welt überwunden? Ist ja ganz interessant, sich mal zu fragen. Er wird sie überwinden in Macht und Herrlichkeit und Gericht. Aber das ist hier nicht gemeint. Ihr Lieben, der Herr Jesus hätte das schon vor 2000 Jahren so machen können. Nur dann wäre keine Menschenseele gerettet worden. Wie hat denn der Herr Jesus die Welt überwunden? Durch sein Leiden und Sterben, durch seine Bereitschaft zu dienen, sich selbst zu entäußern, vom Himmel auf die Erde zu kommen, zum Knecht des Herrn zu werden, zum Lamm Gottes, das die Sünde der Welt getragen hat. So hat er die Welt überwunden. Und er hat die Welt überwunden durch seine herrliche Auferstehung. In seiner Auferstehung hat der Herr Jesus den Satan und die Welt und die Sünde und das Böse für immer besiegt. Ist uns das klar? 1. Korinther 15 sagt uns das, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Er hat durch seine Auferstehung gesiegt, die Welt überwunden und zwar durch Gnade, durch Erlösung. Und deswegen jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der entflieht dieser Welt, er wird herausgerettet aus dieser Welt. Und er darf als ein Sieger und Überwinder durch diese Welt gehen, obwohl er als Fremdling und Außenseiter verlacht wird, unterdrückt wird und ein Stück, ja, überhaupt nichts ist in dieser Welt. Ja? Er ist trotzdem ein Sieger und Überwinder durch den Herrn Jesus. Das ist unsere verborgene Stellung. Das ist unsere verborgene Herrlichkeit schon jetzt, weil der Herr Jesus schon jetzt überwunden hat. Und er wird die Welt vollends ganz überwinden durch Gericht. Ja? Aber das Schöne ist, dass auch im Gericht noch Gnade gibt, dass es mitten in den Gerichten, wo Millionen Menschen wirklich umkommen werden aus dem Zorngericht Gottes, dass es da immer noch gerettete Seelen gibt, die sich zu dem Messiaskönig bekehren und die dann einmal vor dem Thron des Lammes anbeten werden. Ja? Also das ist das, was der Herr Jesus durch sein Kreuzesopfer und durch seine Auferstehung gewirkt hat. Und das ist der Siegesboden, auf dem auch wir in der Endzeit stehen dürfen. Es gibt keinen anderen Siegesboden gegenüber der Welt. Aber weil der Herr Jesus die Welt überwunden hat und der Sieger ist, deshalb sind auch wir Sieger. Ich erinnere an Römer 8, Vers 37. Und das sind Dinge, die dürfen wir im Glauben ergreifen. Deswegen auch dieses Thema, unser Glaube ist der Sieg. Wir sehen ja noch nicht, dass der Herr Jesus der Sieger ist, ja? Das werden wir erst sehen, wenn er wirklich in Macht und Herrlichkeit kommt. Aber wir dürfen es im Glauben wissen, weil sein Wort es uns sagt. Und dann gilt Vers 37 in Römer 8, in dem allem, in Schwierigkeiten, in Leiden, in Verfolgung, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden also nicht nur ein bisschen, sondern wir überwinden weit. Mit Abstand kommen wir ans Ziel. Triumphierend dürfen wir ans Ziel kommen. Nicht, weil wir groß und stark und gut wären. Ja, das ist uns allen klar, wie schwach wir sind und dass wir unfähig wären, auch nur eine Minute zu überwinden ohne den Herrn Jesus. Ich hoffe, das ist uns klar. Wenn wir noch so viel Selbstvertrauen haben, dass wir es anders denken, dann müssen wir uns von der Bibel her noch manche Lektion zeigen lassen. Aber gerade als Kraftlose und Machtlose und Schwache dürfen wir umso mehr im Glauben mit unserem herrlichen, starken, gnädigen, liebenden Herrn rechnen. Und das ist der Glaube, der als Sieg die Welt überwindet. Und das ist so wichtig, dass wir einfach sehen, wir warten auf den Herrn, der kommen wird, der seine Gemeinde in die Herrlichkeit holt, der mit seiner Gemeinde in Herrlichkeit auf die Erde kommen wird, um zu triumphieren und zu regieren. Das ist unsere Hoffnung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es wartet eine Herrlichkeit auf uns. Die Herrlichkeit des Himmels und die Herrlichkeit des tausendjährigen Reiches. Beides werden wir erleben. Wir werden im Himmel den Herrn anbeten und wir werden auf der Erde mit dem Herrn regieren. Ich persönlich glaube, dass das sein wird wie bei den Leviten und Priestern. Abteilungsweise werden wir zeitweise im Himmeldienst tun, in der Anbetung des Lammes und des Gottes, des Vaters, und wir werden auf der Erde Dienst tun. Ja? Aber das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung. Tatsache ist, beides ist uns verheißen. Die Himmelsherrlichkeit, wo wir Gott schauen dürfen, wo wir als Braut unseren himmlischen Bräutigam, seine Gemeinschaft alle Zeit genießen dürfen und auch, dass wir mitregieren auf der Erde. Ja? Als Könige und Priester auf der Erde Gott dienen. Und das ist die Herrlichkeit, die uns zuvor bestimmt ist. Und das ist auch der Grund, warum wir durch Leiden zur Herrlichkeit müssen und warum diese Prüfungszeiten, durch die wir gehen müssen und dürfen, warum sie alles einen Sinn haben. Ich möchte einfach nochmal zwei Trostworte lesen. Das finde ich ganz interessant, wenn wir eben da gerade auch im Höhepunkt der Gerichte und der endzeitlichen Bedrohungen im 2. Thessalonicher Brief. Diese ganzen Schilderungen von dem Gesetzlosen, von der Verführung, von den wirksamen Kräften der Verführung lesen, dann kommt der Apostel Paulus am Ende dieses Kapitels zu einem abrupten Bruch und Gegensatz und geht über zu den Thessalonichern, zu den Erretteten. Und dann sagt er in Vers 13, 2. Thessalonicher 2, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also dort, wo der Höhepunkt der Gerichte Gottes über diese Welt und auch die abgefallene Christenheit geschildert wird, da tröstet er die Kinder Gottes und sagt, schaut her, ihr habt einen Platz am Herzen Gottes. Ihr seid von Gott geliebt, vom Herrn geliebt. Ihr seid auserwählt, ihr seid bestimmt dazu, errettet zu werden. Ihr seid nicht Teil, habt nicht Teil an diesen Zorngerichten, die die Welt treffen werden. Ihr habt eine Hoffnung der Herrlichkeit. Ihr werdet die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangen. Ja, die Braut an der Seite des Bräutigams hat Teil an seiner Herrlichkeit. Das ist ganz klar. Ja, wir haben gar nichts in uns, aber der Herr verleiht uns diese Herrlichkeit, weil wir seine Braut sind, weil wir aus Gnade errettet sind, weil wir auf ihn vertraut haben und durch ihn erlöst sind. Und dann sagt er in Vers 16, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Und das möchte ich auch uns zurufen, dass wir einfach wissen, wir sind der Gegenstand der Liebe Gottes, aber auch der bewahrenden Gnade Gottes. Diese Gnade, diese Bewahrung geschieht nicht im Selbstlauf. Auch das ist eine ganz interessante Sache, dass wir dann im ersten Petrusbrief etwas lesen über diese Bewahrung. Und da sind wir auch gefordert. Das ist auch unser Teil. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Habt ihr eine lebendige Hoffnung? Ist die auch lebendig in eurem Herzen? Ich fürchte, manchmal können mancherlei Schwierigkeiten und Anfechtungen des Alltags diese Hoffnung, diese Freude, diese Glaubenserwartung verdunkeln. Also mir geht es auch so. Ja? Wir müssen uns immer wieder neu, jeden Morgen neu an diese Hoffnung erinnern. Ja? Und wir dürfen Gott danken für das, was er getan hat. Ja, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil oder zu der Errettung, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also die letzte Zeit ist eine wunderbare Zeit, weil in der letzten Zeit wird unser Heil geoffenbart. Es wird deutlich werden, was die verherrlichte Brautgemeinde in dem Herrn Jesus alles Wunderbares erlangt hat, wenn wir mit Christus offenbar werden in Herrlichkeit. Ja, das ist diese Hoffnungsperspektive, die der Geist Gottes, die das Wort Gottes uns vor Augen stellt. Wenn wir uns eben beschäftigen mit der letzten Zeit, dann dürfen wir wissen, die letzte Zeit ist die Zeit, wo unser Heil und unsere herrliche Hoffnung bald offenbar wird, wo alles vollendet wird, wo auch unser Leben vollendet wird. Wenn wir entrückt werden, dann werden wir auferweckt mit einem neuen Herrlichkeitsleib und dann gibt es kein Fleisch mehr an uns, keine Sünde, keine Versuchlichkeit, keine Schwäche, keine Krankheit. Ist doch eine herrliche Hoffnung. Ja? Und darauf dürfen wir blicken, wenn wir durch diese schwierigen Zeiten gehen. Ja, ich möchte einfach noch etwas näher auf das eingehen, auf diesen Herrn Jesus Christus und seinen Sieg. Wir haben ja schon gelesen, Johannes 16, Vers 33, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Das ist normal. Das lehrt uns die Bibel, wir sind dazu verordnet, wir sind dazu bestimmt, Bedrängnis zu haben. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Apostelgeschichte 14. Ja, es darf uns also gar nicht verwundern. Im Gegenteil, wenn alles so glatt und leicht läuft in unserem Leben, dann müssen wir uns fragen, stimmt irgendwas nicht? Ja, aber Tatsache ist, der Herr Jesus sagt, seid getrost, seid zuversichtlich, habt Mut. Ihr müsst nicht verzagen, wenn ihr die Entwicklungen der Welt seht, die immer böser wird, immer gottloser wird, denn der Herr Jesus hat die Welt schon überwunden. Und wir haben das gesehen, er hat sie überwunden auf Golgatha. Vielleicht lesen wir da nochmal aus dem Kolosserbrief zwei Stellen, die uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus und seines Sieges vor Augen führen. Wisst ihr, mit solchen Dingen müssen wir uns beschäftigen. Ich bin auch mal gefragt worden von einer Schwester hier, ob das mich nicht runterzieht, wenn ich mich so viel mit endzeitlichen Entwicklungen beschäftige, mit Irrlehren, mit allen möglichen Dingen. Und das ist natürlich klar, das würde mich runterziehen, wenn ich mich die ganze Zeit damit beschäftigen würde. Das tue ich nicht und das kann ich auch niemand anderem raten. Ja? sondern der Schwerpunkt unseres geistlichen Lebens muss immer sein, dass wir uns mit dem Herrn Jesus, mit seinem Heil, mit seiner Segensfülle, mit seiner Liebe und Gnade beschäftigen. Das muss der Felsenboden unseres Glaubens sein. Und wenn wir darin stehen, dann können wir uns auch ab und zu mit dem beschäftigen, was in der Welt oder in der Christenheit Böses läuft. Und das tun wir nicht aus ungesunder Neugierde, hoffentlich nicht, sondern um uns zu bewahren und um anderen zu helfen und andere zu warnen, ja, die noch nicht die Augen geöffnet bekommen haben, in welcher Zeit wir leben. Ja, wir haben ja eine Verantwortung für solche, ihnen zu dienen, ihnen zu helfen. Das muss unser Motiv sein. Aber ich habe nur geistlich überlebt, weil ich mich immer vom Schwerpunkt her mit dem Herrn Jesus und seinem Wort und seiner Gnade beschäftigt habe und nicht mit diesen ganzen Dingen. Ja, das muss immer in der Balance sein. Jetzt lesen wir mal Kolosser 1, diese bekannten Verse im ersten Kapitel über die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Das darf uns trösten. Das ist unser Herr, der uns erlöst hat, der uns liebt, mit dem wir Gemeinschaft haben. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ist es nicht herrlich? Ist es nicht gewaltig? Alles hat seinen Bestand in ihm. Seien es die Sterne, die Sonne, die Erde, wir selber, aber auch der Satan. Wenn der Herr Jesus nur einen Moment das so wollte, dann würde der Satan völlig vernichtet werden. Und das wird er ja auch dann im Gericht in der Hölle werden. Ja? Er ist allmächtig, der Herr Jesus. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Also das ist unser Herr. Unser oberster Anführer. Wenn wir einen solchen Anführer haben, dann brauchen wir, die wir auf der Erde sind, nichts zu verzagen. Er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ja? Also da wird deutlich, wie groß unser Herr ist und was für ein gewaltiges Werk er vollbracht hat. Und dazu gehört eben auch, dass wir dann im zweiten Kapitel lesen, Vers 13, er hat auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ja, wie ist es? Kennst du deinen Freibrief? Weißt du um diesen völligen Freispruch, um diese völlige Vergebung aller Schuld und Sünde? Weißt du, dass der Herr Jesus deine Schuldschrift für immer getilgt hat? Oder glaubst du noch den Verklagungen des Satans? Der Satan verklagt und versucht, Schuldgefühle zu erzeugen, versucht, Gläubige zu schwächen, indem sie nicht wirklich rechnen mit der vollkommenen Vergebung, der vollkommenen Erlösung durch das Blut des Lammes. Aber hier wird geschrieben, dass der Satan völlig entwaffnet wurde, der Fürst dieser Welt mit all seiner Macht und List, er ist besiegt und er wurde bereits im Triumphzug als Gefangener umhergeführt. Ja? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Wir sind, Kolosser 1, 13, herausgerettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Und genau so können wir die Endzeit überwinden, wenn wir uns dessen bewusst sind, was wir in Christus sind und haben. Ja? Das ist der gute Kampf des Glaubens. Das ist der Glaube, der die Welt überwunden hat, dass wir wissen, ich bin in Christus und Christus ist in mir. Ist uns das bewusst? Es ist natürlich wichtig, dass wir wirklich auch diese Stellung erlangt haben durch den Bekehrung und Buße und Glauben an den Herrn. Aber dann sind wir in Christus. Und Gott rechnet uns die Gerechtigkeit Christi zu. Das ist der Grund, warum wir uns nicht mehr verklagen lassen müssen von dem Satan. Natürlich, wir sollen im Licht leben. Wenn wir sündigen, und das tun wir ja immer wieder, dann gehen wir zum Herrn, bekennen unsere Sünde, leben im Licht und der Herr vergibt uns. Und dann ist die Gemeinschaft mit dem Herrn bereinigt. Wir haben dann ein Problem, wenn wir unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus nicht bereinigt halten. Ja? Wenn Dinge zwischen uns und den Herrn kommen, wenn wir murren, wenn wir uns auflehnen, wenn wir verkehrte Wege gehen, womöglich genau wissend, dass die Wege verkehrt sind, ja, dann schwindet uns plötzlich die Kraft und die Zuversicht und der Friede und wir sind keine Überwinder mehr. Ja? Es gibt leider Christen, die haben sich überwinden lassen durch Sünde, durch Kleinglauben und Unglauben, aber das wäre nicht nötig. In Christus sind sie berufen, Sieger und Überwinder zu sein. Ja? Und in dem Moment, wo ich diese Glaubensstellung in dem Herrn Jesus bewahre und jeden Tag mit dem Herrn lebe und mit ihm rechne, da kann der Feind mich nicht überwinden. Da kann die Endzeit mir nichts anhaben. Wir werden durch diese Feuerproben der Endzeit dann so hindurchgehen wie die drei Männer im Feuerofen. Ja? Ohne Brandgeruch, ohne dass auch nur ein Haar angesenkt worden wäre. Das ist Gottes Ziel. Das ist das, was er uns schenken möchte. Und das ist so wichtig, dass wir das wissen, dass eben der Herr Jesus durch seine Gnade uns wirklich auch diese Stellung gegeben hat, in Christus zu sein und in ihm und durch ihn allein überwinden wir. Ja? Und das möchte ich zum Schluss nochmal uns vor Augen führen. Ja? Der Herr Jesus ist auf der einen Seite der Mächtige, der Herr, dem alle Gemacht gegeben ist im Himmel und auf Erden und der Tag für Tag bei uns ist. Ja? Damit dürfen wir im Glauben rechnen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Da sind wir, ja? Endzeit. Der Herr ist bei uns, das hat er uns verheißen. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm dienen, dann dürfen wir diese Verheißung auch wirklich für uns in Anspruch nehmen. Und dann haben wir, so machtlos und kraftlos wir sind, wir haben einen allmächtigen Beschützer und einen guten Hirten. Und deswegen überwinden wir. Ganz einfach. Keinen anderen Grund, warum wir überwinden sollten, aber deswegen überwinden wir. Ja? Und das andere ist, dass wir eben verstehen, ja, dass wir in Christus überwinden, durch ihn. Und diese Stellung in Christus will ich doch noch kurz auch skizzieren. Ich denke, das ist ein Schlüssel für ein Überwinderleben, was wir ganz kurz in einem Vers in Galater 2, Vers 20 finden. Darum geht es im Grund. Gott hat uns in Christus hineinversetzt. Das steht in 1. Korinther 1, Vers 31. Ja? Aus Gott seid ihr in Christus. Ja? Und was ist dort? Was für eine Stellung haben wir dort? Galater 2, 20 sagt es der Apostel Paulus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist herrlich, ihr Lieben. Das ist der Schlüssel eigentlich zu einem Überwinderleben. Das, was uns immer wieder Niederlagen bereitet, was uns im Weg steht zu überwinden, ist unser Fleisch. Unsere sündige menschliche Natur, die uns immer wieder wegzieht vom Herrn, die uns in die Sünde hineinlocken und hinein verstricken will. Und das Fleisch werden wir nicht los, indem wir es mit unseren eigenen Kräften bekämpfen, ja, mit unserer Willenskraft, mit unseren guten Entschlüssen. Ich glaube, das hat jeder schon oft genug versucht und ist damit gescheitert. Sondern das Fleisch kann nur der Herr Jesus überwinden. Und hier wird deutlich, er hat es schon getan. Wir sind von unserer Stellung her mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben, unseren Lüsten und Begierden und unserem Fleisch mit seinen Ansprüchen. Das ist tot, geistlich gesehen. Aber das ist eine Glaubensstellung, deswegen der zweite Vers in dem, oder der zweite Satz in dem Vers ist wichtig. Was ich jetzt lebe, ich habe ja mein Fleisch noch, sagt auch der Apostel Paulus, der hatte auch sein Fleisch, der war nicht vollkommen, nur der Herr Jesus war vollkommener Mensch, ja. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich nehme diese Stellung ein. Römer 6, rechnet damit, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja? Ich darf ganz bewusst meine fleischlichen Begierden, die Regungen meines Eigenlebens in den Tod Christi geben und ich darf bewusst mit seinem Auferstehungsleben und seiner Auferstehungskraft rechnen. So werden wir in der Praxis zu überwinden. Ja, dass wir täglich unser Fleisch überwinden, die Angriffe des Satans, die Versuchungen zur Sünde überwinden, durch unsere enge Glaubensverbindung mit dem Herrn Jesus, dem auferstandenen und verherrlichten Herrn im Himmel. Und das finde ich so phänomenal in Epheser 2, was da steht, das macht sich die wenigsten, glaube ich, so richtig bewusst. Ich lese es einfach mal ab Vers 4, unsere Stellung in Christus, das ist die Siegesstellung. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Merkt ihr dieses Schlüsselwort? Im Epheserbrief kommt es, ich glaube, über 10-mal vor. In Christus. Ja? Was hat der Herr gemacht? Jeder hat es geistlich als Stellung für sich empfangen. Er hat uns mit Christus gekreuzigt. Wir sind mit Christus gestorben und auch begraben. Das heißt, unser altes Leben ist eigentlich abgeschlossen, was Christus betrifft. Und er hat uns mit auferweckt zu neuem Leben. Römer 6, damit wir in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Auferstehungskraft des Herrn Jesus. Die Kraft, die den Satan und die Sünde für immer besiegt hat, die ist in dir und in mir durch den Heiligen Geist, durch den Herrn Jesus Christus. Damit dürfen wir rechnen. Und dann kommt noch eine Stufe mehr. Und da sind wir alle, denke ich, noch weit davon entfernt, es richtig begriffen zu haben. Wir sind in Christus in die himmlischen Regionen versetzt. Was bedeutet denn das? Das machen wir uns gar nicht klar. Das heißt im Grunde, während wir hier noch auf der Erde kämpfen, mitten in den endzeitlichen Bedrängnissen, sind wir im Geist schon im Himmel. Auf dem Thron, bei dem Herrn. Und wir haben schon überwunden, was den Geist angeht. Ja? Was unsere Glaubensstellung angeht, sind wir bereits dort, wo wir einmal auch real sein werden, nämlich im Himmel angesiedelt. Und wir dürfen sozusagen von der Perspektive vom Thron des Siegers her auf diese irdische Szene schauen, wo wir auch immer noch zu kämpfen haben. Ja? Aber das ist eine Siegesstellung. Ich glaube, uns ist das zumindest in der Theorie klar. Ja? Also wir dürfen mit dem Sieger auf der Grundlage seines vollbrachten Sieges vom Himmel her auf die Erde schauen. Und gleichzeitig sind wir natürlich noch mitten auf der Erde mit allen realen Herausforderungen. Aber wenn wir diese Verbindung haben, das hilft uns, glaube ich, ganz enorm zu überwinden. Ja? Ich bin da auch noch nicht so wirklich tief drin, aber ich versuche das immer mehr zu erfassen. Ja, und das würde ich euch wirklich ermutigen. Und es gibt noch etwas Gewaltigeres, was ich so schön finde, dass ich es euch auch noch sagen muss. Kolosser 3, Vers 1 bis 4 sagt uns nämlich noch etwas mehr über diese Siegesstellung in Christus. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Tja, ihr Lieben, was bedeutet das? Was ist damit ausgesagt? Ja. Im Grunde denke ich vor allem auch das, wir sind in einer Geborgenheit in dem Herrn, wo der Satan niemals Zugriff hat. Und natürlich auch kein Mensch. Ja. Wenn wir mit Christus in Gott verborgen sind, wo will da der Teufel uns angreifen? Ja? Das ist eine Siegesstellung, ein absoluter Schutz. Im Alten Testament, im Schattenbild, hat unser Lothar im Psalm 46 gelesen, Gott ist unsere Burg, Gott ist unser Schutz. Das ist eigentlich die neutestamentliche Gegenstelle dazu. Ja? Mit Christus verborgen in Gott. Das bedeutet wirkliche Bewahrung, wirklicher Schutz. Glauben wir das? Rechnen wir damit? Wir werden auch aufgefordert, da eine himmlische Gesinnung zu haben. Ja, das wollen wir auch nicht vergessen, dass das auch in diesen Versen steht. Aber unsere Stellung ist, wir sind unserem alten Leben gestorben und unser wahres geistliches Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Das ist eine Siegesstellung. Ja? Und die dürfen wir im Glauben einnehmen. Und dann dürfen wir auch sehen, ich werde überwinden. Nicht, weil ich stark und groß bin, sondern weil mein Herr Jesus überwunden hat. Und er hat mir einfach aus Liebe Anteil gegeben an seiner Siegesfülle, an seiner Segensfülle. Nochmal Kolosserbrief. Lauter Herrlichkeiten, müsst ihr einfach mal studieren in Ruhe. Kolosser 2, Vers 9 und 10. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Ja? Also wenn wir mit diesem himmlischen Herrn Jesus Christus verbunden sind im Geist, dann sind wir zur Fülle gebracht. Wir haben jede geistliche Segnung. All das, was Gott uns schenkt, und Gott schenkt uns nicht weniger als alles. Römer 8, kennen wir hoffentlich auch alles. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles schenken, füllen. Ich bin gekommen, dass sie das Leben und die Fülle haben. Ergreifen wir das im Glauben. Wir tun es nur schwach. Und wenn unsere Rettung von unserem Glauben abhinge, von der Stärke unseres Glaubens statt von der Stärke unseres Herrn, dann sähe es sicher schlecht aus für uns. Ja? Aber unsere Rettung hängt an dem Herrn Jesus und wir hängen an dem Herrn Jesus. Und wir dürfen auch bitten, dass er uns im Glauben diese Dinge größer macht, lebendiger macht. Und dann dürfen wir als Überwinder durch diese irdische Szene gehen, in dem Wissen, ich bin in Christus und in Christus ist mir die Fülle an Schutz, an Segen, an Trost, an Hilfe, an Kraft gegeben. All das, was mir fehlt, hat mir Gott in Christus geschenkt. Und zwar überreichlich, nicht nur knapp, überreichlich. Gott schenkt gar nie anders. Ja? Gott schenkt nicht knapp. Wir empfangen oft knapp. Ja? Wenn wir in einen großen Strom reingehen, um unseren Durst zu löschen und wir kommen mit so einem kleinen Gläschen, dann ist es nicht Gottes Verantwortung, dass wir so wenig rauskriegen, dass wir gerade knapp unseren Durst stillen, sondern es ist unsere Verantwortung. Ja? Wenn wir mit so einem Becher kämen, dann hätten wir so einen Becher voll. Also eine Ermutigung, im Glauben zu wachsen, dem Herrn mehr zu vertrauen, auch seine Verheißungen tiefer zu studieren und ernster zu nehmen. Ja, wir lesen das, denke ich, oft. Also ich habe den Epheserbrief schon oft gelesen. Ich lese ihn jetzt Wort für Wort im griechischen Grundtext nochmal ganz langsam durch und ich merke, das ist so ein Unterschied. Ob man etwas langsam liest und in Ruhe Zeit hat, darüber nachzudenken oder ob man einfach im Schnellmarsch durchgeht. Ja? Wir haben so viele Verheißungen. Wir haben den Sieg in Christus. Wir haben die Fülle in Christus. Und so dürfen wir Tag für Tag leben. Ich möchte ein Vers noch uns sagen, auch für den Alltag. Das ist der bekannte Vers in Hebräer 12 am Anfang, der uns zeigt, wie das in der ganz praktischen Situation unseres Alltagslebens umsetzbar ist. Das kennen wir auch alle ganz gut. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, das ist unsere tägliche Glaubenshaltung. Das sollte sie sein. Auf der einen Seite versucht der Feind, uns mit Sünden, mit irgendwelchen Dingen, wo wir von dem Herrn abweichen, zu schwächen und uns dann anzugreifen und fertig zu machen. Ja? Das kann aber nur tun, solange bis wir wieder zu dem Herrn Jesus hingeflohen sind, unsere Sünde bekannt haben, unseren Unglauben, unsere Sorgengedanken abgelegt haben und dann wieder einfach den Frieden mit dem Herrn genießen. Und wenn wir Sünden haben, vielleicht Unvergebenheit, Verbitterung, Enttäuschungen, Murren gegen Gott, alles so Dinge, die auch Kinder Gottes mit sich rumschleppen können, das ist eine Last. Ja? Und wenn wir versuchen, mit solchen Lasten, mit zig Kilo schwerem Rucksack einen Ausdauerlauf zu machen oder womöglich sogar einen Langlauf, dann werden wir ganz schnell zusammenbrechen. Das ist logisch. Ja? So ein Läufer, der schaut, dass er kein Gramm unnötiges Gewicht mitnimmt, damit er wirklich auch den Sieg erlangt. Ja? Das ist dieses Bild. Wir dürfen diese Dinge ablegen bei dem Herrn Jesus. Er hat sie schon getragen. Er will sie vergeben. Er will uns diese Lasten abnehmen. Er will uns Kraft geben, in dem Kampf zu laufen, in dem Wettkampf, dem guten Kampf des Glaubens, in der Kampfbahn. Und da schauen die Engel zu. Und wir, wohin schauen wir? Hinschauen auf Jesus. Hinwegschauen, könnte man auch übersetzen. Hinweg von der irdischen Szene, von den Schwierigkeiten, von den Anfechtungen, von den drohenden antichristlichen Entwicklungen, von der großen Verführung. Da müssen wir manchmal hinschauen, denn da müssen wir ganz schnell wieder hinwegschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Da liegt schon wieder ein Trost drin. Ja? Haben wir unseren Glauben angefangen? Ja, auf eine Weise schon, auf eine andere Weise, wenn wir das genau nehmen, dann hat der Herr Jesus unseren Glauben angefangen. Und wer vollendet ihn? Der Herr Jesus. Und macht er halbe Sachen, unvollkommene Sachen? Versagt er? Nein, niemals. Ja? Also auch da liegt ein Trost drin, zu sehen, Herr, du hast das gute Werk begonnen in meinem Leben, im Leben meiner Familie. Du wirst es auch vollenden. Du wirst es zum Ziel bringen. Ja? Und dann dürfen wir mit dem Herrn rechnen und dürfen einfach auf ihn achten und Überwinder werden, auch im Alltag. Schließen möchte ich einfach mit einem Trostwort, das am Ende des Judasbriefes steht. Der Judasbrief ist ja auch ein interessanter Brief, voller düsterer Beschäftigung mit der Endzeitverführung. Aber am Ende tröstet der Geist Gottes die Gläubigen, die sich mit diesen düsteren Realitäten auseinandersetzen mussten. Und diesen Trost möchte ich uns noch mitgeben, bevor wir wieder in den Alltag zurückgehen. Judasbrief ab Vers 20. Ihr aber Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Also wir sind Geliebte Gottes, Begnadigte, solche, die der Herr tagtäglich auf dem Herzen trägt, auf die er sein Auge gerichtet hat, die er ständig beschützt und bewahrt und für die er ständig ein offenes Herz und ein offenes Ohr hat. Nur wir nutzen das so wenig. Aber seine Zuwendung ist uns beständig sicher. Wir dürfen uns aufbauen auf unseren allerheiligsten Glauben. Ich denke, der ist auch des Glaubens gut gemeint, das Wort Gottes. Ja, was ermutigt uns, was stärkt unseren inneren Menschen, wenn wir uns wenig mit dem Internet beschäftigen und wenig mit den Nachrichten und viel mit dem Herrn und seinem Wort. Das muss ich mir selber aber auch sagen. Ja? Ich schaue auch zu viele Nachrichten. Ja? Aber dann werden wir erbaut. Und wenn wir im Heiligen Geist beten, das ist natürlich kein Zungengebet, wie manche Leute gelehrt haben, sondern da geht es darum, dass wir wirklich in der Kraft und unter der Leitung des Heiligen Geistes ernstlich immer wieder die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, mit dem Vater suchen. Das stärkt uns. Und wie umstritten und umkämpft sind unsere Gebetszeiten. Mir geht es jedenfalls so. Ja? Sie sind umkämpft. Man hat so viel andere Dinge zu tun, wenn man sich mal vornimmt, ich will jetzt mal eine Stunde beten. Boah, was da alles dazwischen kommt. Und an manchem Tag muss man sagen, nicht geschafft. Ja? Der Feind hat mich ausgetrickst. Ja? aber dann weitermachen und das nächste Mal wieder sich vornehmen. Ja? Es ist wichtig, dass wir regelmäßig und ernstlich beten. Der Herr Jesus hat in der Endzeit, Markus 13, 33, den Jüngern zugerufen, habt Acht, wacht und betet. Ja? Deswegen versucht der Feind, uns da auch immer wieder abzuhalten. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Das heißt, macht euch immer bewusst, Gott liebt mich. Der allmächtige Gott hat mich von Ewigkeit geliebt, mit ewiger Liebe. Er hat mich zu sich gezogen aus lauter Gnade und er liebt mich. Es ist ganz wichtig, dass wir das uns bewusst machen. Und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Also wir sollen uns auch um Verführte kümmern, für sie beten und ihnen helfen, aber mit Vorsicht, dass wir nicht selber reingeritten werden. Und jetzt der Schluss, und das soll auch der Schluss unserer Predigt sein, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Nicht so schnell drüber lesen. Dem aber, der mächtig genug ist. Ist Gott mächtig genug, dich zu bewahren? Ja. Er ist der Allmächtige. Nichts ist ihm unmöglich. Euch ohne Straucheln zu bewahren. Und wenn wir mal straucheln, dürfen wir aufstehen und weitermachen. Aber er kann uns sogar ohne Straucheln bewahren. Und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Ihr Lieben, wenn wir Gott von Angesicht sehen, dann wird tiefe Freude sein. Weil der Herr Jesus alle unsere Schuld, alles, was uns von Gott je getrennt hat, völlig weggenommen hat, uns reingewaschen hat, weil wir dann am Ziel sind und wir werden nur noch Gott danken können für alles, für alle Führungen, auch für die schweren. Ja, das ist das Ziel, dass wir einmal mit Freuden unsträflich vor dem Angesicht Gottes stehen und vor dem Angesicht des Herrn Jesus. Ihm, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Das ist das Bekenntnis des Glaubens. Und das wünsche ich uns, dass wir diese Sicht mitnehmen in den Alltag. Möge der Herr euch alles segnen und stärken, dort wo ihr seid, im Aufblick auf den Herrn als Überwinder durch diese Zeit zu gehen. Ich möchte noch mit uns beten. Vielleicht stehen wir dazu. Ja, lieber Vater im Himmel, von ganzem Herzen wollen wir dich preisen und ehren und dir von Herzen danken für die herrliche Erlösung, die du uns in dem Herrn Jesus geschenkt hast. Ja, wir waren genauso Gottlose und Sünder, ja, wie die ganzen Menschen um uns herum, die jetzt noch dem Antichristen und dem Satan folgen und dienen und die noch in der Finsternis sind. Wir waren nicht besser als sie. Es war deine große Gnade, die uns gesucht und die uns erleuchtet hat und uns zur Bekehrung geführt hat. Wir können nur dafür Preis und Dank sagen, ja, dass du nicht diese ganze sündige Menschheit verworfen hast, sondern deinen Sohn gegeben hast als kostbares Erlösemittel und sein Blut als Lösegeld, damit unsere Schuld getilgt würde und damit du uns als ehemalige Sünder, als geliebte Kinder, als Heilige und Gerechte in Christus, ja, aufnehmen könntest in deine Vaterliebe. Dass wir diese Beziehung zu dir haben dürfen, das ist einfach ganz allein dein Geschenk und deine Gnade. Und wir wollen dir von Herzen dafür danken. Und wir wollen auch lernen, dir zu vertrauen in dieser herausfordernden Zeit, dass du es bist, der allmächtige Gott, der uns bewahrt, der die Kraft hat, uns zu beschützen und uns unsträflich vor sein Angesicht zu stellen. Ach Vater, schenke uns, dass wir mehr und mehr rechnen mit dem, was du uns in deinem Sohn an Fülle von Gnade und Segen und Heil geschenkt hast, dass wir diese Glaubensstellung bewusster einnehmen, in die du uns hineingestellt hast und dass wir zu Überwindern werden, im Alltag auch zu Überwindern werden. Vater, schenke, dass wir einfach uns bewusst machen, wo da vielleicht beim Einzelnen noch Lasten sind und Dinge, die wir ablegen sollten, die unseren Glaubenslauf behindern, damit wir wirklich unbelastet und mit voller Kraft in diesem Lauf das Ziel erreichen, Herr. Du willst es schenken, du willst uns bewahren. Darauf vertrauen wir. Wir vertrauen darauf, dass du uns in dem Herrn Jesus Sieg gegeben hast und zu Siegern gemacht hast. Und so danken wir dir dafür. Wir danken dir für die Hoffnung der Herrlichkeit, die du uns gegeben hast, für deine Gnade und Treue. Du bist treu. Du wirst uns stärken und bewahren vor dem Bösen. Du willst uns ans Ziel bringen. Und dir sei dafür Ehre, Dank und Anbetung. Amen.